Kammermusik von Richard Strauss, sein arabischer Tanz für Violine, Viola, Violoncello und Klavier. Gespielt hat das Fauré Quartett. Es ist Dienstagmorgen und es ist 8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Axel Hacke liest den zweiten Auszug aus seinem Buch »Wie fühlst du dich?« über unser Innenleben in Zeiten wie diesen. Und wie auch schon bei seinem Essay über die Heiterkeit vor 2 Jahren, geht der Autor hier sein Thema wieder sehr persönlich und auch offenherzig an. Er erzählt freimütig von seinen Ängsten und den daraus folgenden Zuständen wie Stress, Ohnmachtsgefühlen gegenüber den Anforderungen des Alltags, auch Kontrollverlust bis hin zur Depression. In seinem Kapitel Freude erzählt er, wie er trainiert, sich das Staunen zu bewahren und Schönheit wahrnehmen zu können. Denn das Negative lauert überall. Viel hängt davon ab, wie man seine Gefühle beurteilt. Denn für das sich daraus ergebende Verhalten hat man allzeit selber die Verantwortung, so Axel Hacke. Und auch wenn man sich in einem Zustand befindet, den er betitelt wie folgt: auf dem Sorgenkarussell.
Im zweiten Teil von Goethes Faust gibt es 4 graue Weiber. Sie heißen Mangel, Schuld, Not und Sorge, möchten in Fausts Palast eintreten und können es nicht. Bis auf eine, die Sorge eben. Die schafft es. Sie sagt, ihr Schwestern, ihr könnt nicht und dürft nicht hinein. Die Sorge, sie schleicht sich durchs Schlüsselloch ein. Entferne dich, sagt Faust zu ihr. Sie jedoch antwortet, ich bin am rechten Ort. Und weiter, wen ich einmal mir besitze, dem ist alle Welt nichts nütze. Ewiges Düstre steigt herunter, Sonne geht nicht auf noch unter. Bei vollkommen äußern Sinnen wohnen Finsternisse drinnen. Und er weiß von allen Schätzen, sich nicht in Besitz zu setzen. Am Ende der Begegnung verwünscht die Sorge den Faust. Er wird blind, ist fortan nur noch mit dem eigenen Innenleben beschäftigt. Ich bin nicht Faust, mein Leben ist keine Tragödie, aber es gab Zeiten, in denen mich die Sorge nie so recht verlassen hat, nicht ohne Grund. Donald Trump wurde Präsident, einmal, zweimal. Üble Gesellinnen und Gesellen hatten immer mehr Erfolg in der deutschen Politik. Klimaveränderungen haben immer spürbarere Folgen für das Leben. Die Pandemie begann und da zu dieser Zeit mein Einkommen zu einem erheblichen Teil auf Lesungen basierte, die nun nicht mehr stattfinden konnten, musste ich mir Gedanken übers Geld machen. Eines meiner Kinder wurde sehr krank. Meine Frau hatte einen schweren Unfall und lag monatelang im Krankenhaus. Es hörte nicht auf. Angst vor der Zukunft und Sorgen aller Art ergriffen irgendwann so sehr Besitz von meinem Leben, dass ich Nacht für Nacht erwachte, schweißgebadet, so sehr, dass ich mich vor meinem Bett zu fürchten begann. Ich hatte nicht mehr nur Angst, ich hatte Angst vor der Angst. Irgendwo habe ich gelesen, Angst sei ein relativ gedankenarmes Empfinden, die Sorge aber bestehe rein aus Gedanken, einer reihe sich an den anderen. Es war in meinem Fall eine Gedankenschlange, deren Anfang eines Tages das Ende wiederfand, so dass Sorgen im Kreis tanzten. Ich lebte weiter, ich funktionierte, schrieb, traf Freunde, so geht es vielen, die solche Probleme haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass in etlichen Besprechungen, Verhandlungen, Konferenzen Tag für Tag Menschen sitzen, die nach außen gesund wirken, in denen aber entsetzliche Ängste toben. Es ist so. Viele, die es wissen, haben es mir erzählt. Bis dahin war die Angst etwas gewesen, das ich im Griff zu haben glaubte. Wenn ich größere Probleme hatte, ging ich zur Psychotherapie. Bekam ich eine Panikattacke, wartete ich ab. Panikattacken verschwinden wieder. oder nahm eine jener Tabletten, die man mir empfohlen hatte, vor denen ich jedoch ebenfalls Angst hatte, weil sie abhängig machen. Ich musste mir eingestehen, ich hatte die Kontrolle verloren und befand mich in einem Sorgenkarussell, das sich drehte und nicht aufhörte. Ich musste mich nicht mehr überwinden, zu einem Psychiater zu gehen. Ich hatte keine andere Wahl. Er diagnostizierte eine generalisierte Angststörung und verschrieb Medikamente, die mir halfen. Was ist eine generalisierte Angststörung? Es handelt sich dabei um eine der häufigsten psychischen Erkrankungen überhaupt in unseren Zeiten, um einen Zustand, in dem man, wie ich, seiner Sorgen nicht mehr Herr wird, sondern sie die Herrschaft über das Leben übernommen haben. Man sieht nur Probleme und keine Lösungen mehr, kennt bloß Angst und wenig andere Gefühle, hat physische Probleme, die durch die psychische Verfassung ausgelöst werden. Schlafmangel, Magen- und Darmbeschwerden, was weiß ich. Wen ich einmal mir besitze. 1997, also lange vor dieser Zeit, recherchierte ich für die Süddeutsche Zeitung eine große Reportage über Angst als Krankheit, die dann unter dem Titel »Und plötzlich erwacht das Ungeheuer« erschien. Ich erzählte darin die Geschichte von Herrn R., beruflich Geschäftsführer eines großen Interessenverbandes und bis heute einer meiner besten Freunde. Als die große Angst ihn zum ersten Mal erfasste, erzählt Herr R., habe er nicht gewusst, dass es Angst gewesen sei. Etwas habe ihn angesprungen wie ein wildes Tier, sei in ihn eingedrungen, habe ihn ausgefüllt und, wie er dachte, zu töten versucht. Du fühlst, berichtet er über seine damaligen Empfindungen, es ist zu Ende, du hältst es nicht mehr aus. Was, weißt du nicht. Du denkst, weg, nichts wie weg von hier. Wohin, weißt du nicht, aber weg. Mein Freund beschrieb, wie er dachte, er habe einen Herzinfarkt, wie er im Krankenhaus deswegen ergebnislos untersucht wurde, wie er immer wieder solche Anfälle bekam, Panikattacken mitten in Besprechungen, in denen es ihn so schüttelte, dass er sich am Tisch festhalten musste, während ihm gleichzeitig niemand etwas anmerkte. Am Schluss stand er nachts am offenen Fenster und dachte, nun springst du, damit ein Ende ist. Denn der Tod ist der einzige Ort, an dem man den Tod nicht fürchten muss. Er sprang nicht. Aber das sind für mich bis heute ungeheure Sätze, dass die Angst vor dem Tod so mächtig sein kann, dass nur der Tod selbst einem diese Angst nehmen kann. Das ist fürchterlich. Bloß. Steckt dahinter nicht eine ganz andere Frage? Handelt es sich bei dieser Angst überhaupt um eine Furcht vor dem Tod? Ist es nicht vielmehr Angst vor dem Leben? Mein Freund fuhr in eine psychiatrische Klinik, wo man ihn so mit Tranquilizern vollpumpte, dass er wieder handlungsfähig wurde. Was half ihm schließlich? Es waren nicht Therapien. Die schon auch, aber letztlich waren es Selbsthilfegruppen, in denen er sah, du bist nicht allein, es geht vielen so wie dir, du bist nicht verrückt, du bist normal, du hast nur Angst. Heute lese ich auf Zeit Online ein Interview mit Stephen C. Hayes, emeritierter Professor an der University of Nevada in Reno und jemand, den Journalisten gewöhnlich einen der wichtigsten Psychologen unserer Zeit nennen. Hayes erzählt daran nichts anderes als mein Freund, wie er nämlich vor 40 Jahren nachts aufwachte und sicher war, einen Herzinfarkt zu haben. Die Vorgeschichte: Anfälle von Panik in Meetings, Angst zu ersticken, Unfähigkeit zu reden und Vorlesungen zu halten, Beruhigungsmittel, manchmal Alkohol, Vermeiden von Fahrstühlen etc. etc. Dann geschah bei ihm Folgendes. Ich rollte mich auf dem Teppich neben meinem Bett zusammen und redete schluchzend auf mich ein. Du musst ins Krankenhaus, du musst weg, renn, lauf fort, das muss enden. Und dann passierte etwas Seltsames. Ich hörte mich reden, aber plötzlich aus einer merkwürdigen Distanz. Ich erkannte, dass diese innere Stimme, die da dauernd auf mich einredete, nur eine Stimme war, meine Stimme, und keine in Stein gemeißelte Wahrheit. Und irgendwie wurde mir klar, dass es aussichtslos war, wegzurennen vor einer Stimme. Die Angst kam aus mir selbst heraus. Sie bestimmte mein gesamtes Leben. In diesem Moment versprach ich mir, ich werde nicht vor mir selbst davonlaufen. Nie wieder. Hayes sagte, zum ersten Mal im Leben habe er sich eingestanden, dass die Angst da war. Er habe nicht mehr versucht, sich vor ihr zu verstecken, sie wegzuschieben oder zu leugnen. Er habe sie als Teil seines Lebens akzeptiert. Diese Akzeptanz habe ihn befreit. Aber was bedeutet, die Angst zu akzeptieren, sich dem Leben zuzuwenden? Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben. So lautet der erste Satz des schon erwähnten Buches »Grundformen der Angst« des Psychoanalytikers Fritz Riemann, 1961 erschienen. Das ist seltsam, denn wenn Angst, wie wir wissen, ein unangenehmes Gefühl ist, das wir nicht gerne haben, warum tun wir nicht alles, um sie verschwinden zu lassen? Die Antwort ist, wir tun alles, aber es nützt nichts. Riemann schrieb, offenbar besteht hier eine der Ausgewogenheiten des Lebens. Gelingt es uns, durch Wissenschaft und Technik Fortschritte in der Welteroberung zu machen und dadurch bestimmte Ängste auszuschalten, zu beseitigen, tauschen wir dafür andere Ängste ein. Frühere Menschen fürchteten sich vor Gewittern und Stürmen, Dämonen und Göttern. Wir heute aber haben, so Riemann, viel mehr Angst vor uns selbst, vor dem Zerstörerischen in uns und dem, was wir zu schaffen, aber vielleicht nicht zu kontrollieren in der Lage sind. Ich habe in meinem Leben eine Menge Energie darauf verwendet, Ängste wegzuschieben, nicht wahrhaben zu wollen, für lächerlich zu erklären. Das hat viel Kraft gekostet, aber immer, wenn ich die Angst zur Vordertür hinausgeschoben hatte, kam sie zur Hintertür wieder herein. Jede Minute, in der ich nachts dalag, an meine Angst dachte und versuchte, sie nicht zu haben, fehlte mir am nächsten Tag. Die Anstrengung war einfach zu groß, um sie immer zu unternehmen. Also schreibt man sich diesen Satz am besten ganz groß irgendwo hin. Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben. Bei dem einen mehr, bei der anderen weniger. Ist das nicht schlimm? Ach, es ist nun mal so. Wenn ich die Grundgedanken verschiedener Weltreligionen richtig verstanden habe, dann gehört zu ihnen die Lehre, dass Leben Leiden bedeutet. Wir vergessen das gerne, weil wir uns selbst für allmächtig halten und in einem System leben, das uns allzeitiges Glück predigt, aber nur, weil wir dann in diesem System funktionieren und wie der Esel ewig der Glücksmöhre hinterherlaufen. Und weil dieses System vom Möhrenhandel lebt. Lange Zeit dachte ich, eines Tages würde die Angst verschwinden, wenn ich nur alles richtig machte. Die Angst war ein Gegner und das Leben ein Kampf mit ihr. Ich kann mich an Tage und Nächte erinnern, in denen ich versuchte, die Angst niederzuringen, fast im wörtlichen Sinne. Was wäre, dachte ich eines Tages, wenn sie gar kein Gegner wäre, sondern eine Freundin? Wenn sie dir etwas zu sagen hat, dich auf Gefahren hinweist, bei bestimmten Wegen zeigt, dass sie nicht deine Wege sein sollten, wenn du jede Angst auf ihre Konkretheit hin untersuchst. Ist da wirklich ein Risiko? Und wenn ja, könnte es sich lohnen, dieses Risiko einzugehen? Was willst du? Möchtest du nicht vielleicht auch etwas Kitzel im Leben und weniger Langeweile? Bist du dann bereit, den Preis dafür zu bezahlen oder lieber nicht? Die Antwort wird jede und jeder von uns anders geben. Das ist gut so, denn wir sind unterschiedlich. Das ist auch gut so. Mein Freund sagte mir damals, er finde sein Leben reicher, nachdem er so lange nach den Ursachen seiner Angst gesucht habe. Das ist Jahrzehnte her. Heute würde ich dasselbe von mir sagen, wenngleich ich bei Weitem nicht so gelitten habe wie er. Nochmal zurück zu diesem Begriff Sorge. Könnte es sein, dass wir alle zusammen, trotz allen Wohlstands, gebeutelt von Sorgen verschiedenster individueller und allgemeiner Art sind, dass wir also eine gesellschaftliche, generalisierte Angststörung haben? Dass wir, sobald wir die Augen aufmachen, nur noch Dinge sehen, die uns Angst machen? Eine Angst, mit der wir einfach nicht richtig umgehen können? Bleiben wir erst nochmal bei uns Einzelnen. Was hat mir persönlich geholfen, als die Sorge Tag für Tag vor mir stand? Wen ich einmal mir besitze, dem ist alle Welt nichts nütze. Ich glaube, am Ende waren es viele Dinge, aber das Wichtigste war ein einfacher Gedanke, dass ich mir das nicht gefallen lasse. Ich war nicht bereit, das zu ertragen, mein Leben so zu verbringen. Die Voraussetzung, dass ich diesen Gedanken überhaupt fassen konnte, war, dass ich bereit war, über mich und meine Ängste zu reden. Damit sind wir bei der nächsten Frage. Was hilft? Im März 2025 machte mich jemand auf einen Briefwechsel aus dem Jahr 1916 zwischen Rainer Maria Rilke und Sigmund Freud aufmerksam, der erstmals in der Zeitschrift Sinn und Form veröffentlicht worden war. Rilke hatte seinen Dienst als Infanterist im Landwehrschützenregiment Nummer 1 antreten müssen. Da er für eine Tätigkeit als Soldat im Feld weder physisch noch psychisch tauglich war, hatte man ihn ins Kriegsarchiv versetzt, wo einige Schriftsteller propagandistische Texte verfassen sollten. Zimmernachbar Rilkes war Stefan Zweig. Man glaubt es nicht, aber das nur nebenbei. Allerdings konnte Rilke auch keine Propaganda schreiben, weshalb er einfach Linien auf unbeschriebenem Papier ziehen oder Katalogkarten schreiben musste, wie ich einem Aufsatz Ulrich von Bülows entnehme, dem Leiter der Handschriftenabteilung im Marbacher Literaturarchiv. Rilke, einer der größten Dichter deutscher Sprache, zog Linien auf leerem Papier, tagelang. Viele Jahre zuvor schon hat er sein berühmtestes Gedicht Der Panther geschrieben, 1903 war das. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Ich vermute, Rilke war, als ob es 1000 Linien gäbe und hinter 1000 Linien keine Welt. Im Briefwechsel Freud-Rilke geht es natürlich unter anderem um die Frage des rilkeschen Leidens am Leben. Er schildert sich selbst als müde, verstimmt, verwirrt. Ja, er befinde sich in täglich inkommensurablen Zuständen, geistig ratlos, unabsehliche Bürostunden verbringend. Und weiter? Aber das Ärgste ist der Schutt über dem Gemüt, mit jedem Tag mehr und mehr. Öfters war ich daran, mir durch eine Aussprache mit Ihnen aus der Verschüttung zu helfen. Was wäre das für eine Sache gewesen? Rilke als Patient Freuds. Es kam nicht dazu. Rilke beschloss, die Sache allein durchzumachen. Freud antwortete, vielleicht halten Sie Ihr Binnenleben zu strenge von der Außenwelt abgesperrt. Nun wollen Ihnen die Fluten der Überschwemmung über die Mauern steigen. Das war aber auch schon alles, was er ihm an Rat mitgab. Eine Analyse wollte er ihm nicht aufdrängen. So war der Austausch zu Ende. Man sah sich nicht in Wien, auch sonst gab es nur ein einziges Zusammentreffen. Rilke lehnte die Psychoanalyse ab. Er empfand sie als Bedrohung, trotz zahlreicher Leiden, Hypochondrien, psychosomatischem allerlei Ängsten rauf und runter. Bülow zitiert unseren Mann aus einem älteren Brief an Lou Andreas Salome, selbst Analytikerin, Schriftstellerin und Rilke, eine Zeit lang so leidenschaftlich verbunden wie er ihr. Eine Therapie würde, fürchtete Rilke, seine Fähigkeit zu schreiben vernichten. Etwas wie eine desinfizierte Seele kommt dabei heraus, ein Unding, ein lebendiges, rot korrigiert wie eine Seite in einem Schulheft. Lou Andreas Salome riet ihm wohl ab. Wenn Rilke sich »Wie fühlst du dich?« fragte, suchte er wohl weniger nach Erklärungen, eher nach Beschreibungen. Er schrieb dann ein Gedicht, was großartig war und ist, jedenfalls für uns. Aber interessant ist, wie er gleichzeitig durch Schilderung seines desolaten Zustandes an Freuds Hilfsbereitschaft appelliert und sie einen Satz später schon zurückweist. Ein Mensch in Not, der sich nicht traut, um Hilfe zu bitten. Freud schreibt ihm, ihn selbst habe der Krieg nur anfangs verwirrt, bald aber habe er eine kräftige, pessimistische Reaktion entwickelt und sei eher erleichtert, dass sich nun mit voller Billigung aller Instanzen über die Menschennatur so urteilen darf, wie ich es im Geheimen immer gewollt habe. Ich kann nämlich Pessimist ohne Verbitterung sein. Das ist sehr ratsam. Pessimist ohne Verbitterung. Könnte das schön sein? Rilkes Furcht vor einer Analyse ist mir verständlich. Ich kenne die Furcht vor den Kellern des eigenen Lebens und die mir heute kaum erklärliche Angst vor dem Versiegen dessen, was man gemeinhin Kreativität nennt. Mir war das alles lange zutiefst unheimlich. Ich überwand es erst, als es nicht mehr anders ging. Ich litt zu sehr. Und es ist übrigens nicht leicht, über seine Gefühle zu reden, wenn man es nicht gelernt hat und erst einmal eine Sprache dafür finden muss. Heute verstehe ich fast nicht mehr, wie einen das nicht interessieren kann, das eigene Woher und Wohin, das Wieso und Warum. Ich bin aber auch nicht der Meinung, alle Individuen, mit denen wir die Zeitgeschichte teilen, sollten sich einer Therapie unterziehen. Welchen Sinn sollte das bei jemand haben, der nicht leidet? Man kann das dann für Zeitverschwendung halten. Bitte, das ist jedem seine eigene Sache, wie meine Großmutter gesagt hätte. Aber Angst vor den eigenen Empfindungen, wie ich sie damals hatte? Warum sollte man sie haben, wenn man nicht gerade ein Serienkiller ist? Und selbst dann wird es ja erst richtig spannend. Habe ich schon gesagt, dass ich gerne Bücher über Meditation lese? Irgendwann las ich in einem kleinen Werk, dessen Titel ich vergessen habe, man solle nicht so viel Gewese um Meditation machen. Was sei sie anderes, habe der Buddha gefragt, als Sitzen und Atmen. So habe alles angefangen, las ich. Der Buddha habe sich unter einen Baum gesetzt und nichts getan als geatmet und sich vielleicht dabei eine Frage gestellt. Wie fühlst du dich? Das habe ich dann auch getan, nicht unter einem Baum, aber auf einem Kissen in meinem Wohnzimmer. Ich saß und atmete. Eigentlich hatte ich mich vor dem Meditieren genauso gefürchtet wie vor einer Analyse. Es war etwas Geheimnisvolles drumherum. Komisch. Es war wie mit allem, vor dem man sich fürchtet, von Königstigern vielleicht abgesehen. Je näher man ihm kommt, desto mehr schwindet die Angst. Ich machte einen Kurs. Ich übte und lernte. Seitdem meditiere ich jeden Morgen. Hat es mir geholfen? Ich habe trotzdem eine Angststörung bekommen. Dazu zwei Antworten. Erstens, wer weiß, was ohne Meditation gewesen wäre. Ich habe sowohl durch Therapie als auch durch Meditation gelernt, ein besseres Gefühl für mich zu bekommen. Weil das so war und ist, da habe ich mich rechtzeitig auf den Weg zum Psychiater gemacht. Möglicherweise wäre ich sonst in einer Depression gelandet. Zweitens. Ich habe gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, Meditation zweckorientiert zu betreiben. Ja, dass zweckorientierte Meditation vielleicht gar keine ist. Sie ist ein Geisteszustand, in dem es keine Betätigung oder Akte des Willens gibt, schreibt der berühmte indische Philosoph Jiddu Krishnamurti in »Was ist Meditation?« Sie hat keine Richtung. Sie sucht nicht nach Erfahrungen. Sie sucht überhaupt nicht mehr. Daher ist ein meditativer Geist frei von jeglicher Kontrolle. Ich könnte nicht sagen, dass ich alles wirklich verstehe, was Krishnamurti schreibt. Aber es interessiert mich gerade deshalb brennend. Mein Gefühl ist, wer sich vom Meditieren Glück oder Erleuchtung verspricht, sollte seine Erwartungen herunterschrauben. Wir neigen dazu, alles zu bestimmten Zwecken zu tun. Wir treiben Sport, um länger zu leben, essen gesund, um gesund zu sterben, meditieren, um leistungsfähiger zu werden. Kann sein, dass hier der Fehler liegt. Dass es besser wäre, Sport zu treiben, weil es im Moment des Sporttreibens Freude macht und gesund zu essen, weil es schmeckt und zu meditieren, weil der Weg das Ziel ist und dieser Weg ein tägliches Üben in der Leerung des Bewusstseins und in der immer neuen Erfahrung, dass Leben nicht denken bedeutet, sondern einfach sein, sitzen und sein, atmen. Die Erfahrung, dass nach dem Ausatmen immer wieder das Einatmen kommt, ganz von selbst. Man muss nichts dafür tun, nur leben. Wer meditiert, der macht von sich selbst die Erfahrung, dass er nicht nur dieses ihm durch den Alltag Bekannte, durch seine emotionale Beteiligung an der Welt und durch seine Sorgen zerrissene Dasein ist, dass vielmehr eine Existenzweise zu ihm gehört, die von diesen Sorgen unabhängig ist. Er erfährt dadurch ein Bewusstsein seiner selbst im Lebensvollzug, also als pures Dasein, schreiben der Philosoph Gernot Böhme und die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme in »Über das Unbehagen im Wohlstand«. Meditation sei vom alltäglichen Leben nicht zu trennen, lese ich bei Krishnamurti. Im Gegenteil, zum wahren Verständnis des Alltags sei sie gerade notwendig. Es gehe darum, sich immer vollkommen dem zu widmen, was man gerade tue, die Aufmerksamkeit ganz dem zuzuwenden, mit dem man gerade rede, zu beobachten, wie man selbst gehe, denke, stehe. Meditation ist keine Flucht, sie ist nicht geheimnisvoll, sie ist Alltag und Verwandlung des Alltags.
Das war Axel Hacke hier mit dem zweiten von vier Auszügen aus seinem Essay »Wie fühlst du dich über unser Innenleben in Zeiten wie diesen?« Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Diese Folge gibt's ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Und weiter geht's dann wie immer morgen bei Am Morgen vorgelesen, 8:30 Uhr hier bei NDR Kultur.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Ukraine soll nach Angaben von Russlands Außenminister Lavrov eine Residenz von Präsident Putin mit Drohnen angegriffen haben. Der Angriff sei abgewehrt worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj wies die Anschuldigungen umgehend als Lüge zurück. Moskau-Korrespondentin Silke Dietrich mit einer Einschätzung, ob dies eine Eskalation der Situation bedeutet.
Ich glaube, das kann man schon so einschätzen. Also es gab natürlich sofort die Reaktion von Lavrov, das sei Staatsterrorismus und die Ukraine müsse mit einem heftigen Vergeltungsschlag rechnen. Ich glaube aber vor allen Dingen ist eines ganz, ganz wichtig, dass Putin heute mit Trump telefoniert hat, ihm von diesem vermeintlichen Angriff erzählt hat. Und es hieß heute vom außenpolitischen Berater Ushakov, dass Trump völlig schockiert gewesen sei darüber. Und eine Sache noch ganz wichtig, die er Trump mit auch auf den Weg gegeben hat, er hat gesagt, wir müssen unsere Verhandlungsposition jetzt noch mal neu überdenken.
US-Präsident Trump erhöht den Druck auf die radikalen